Gut, dann wollen wir starten in die letzte Einheit vor der Mittagspause. Und wir wollen in dieser Einheit vor der Mittagspause noch durch das zweite Jahrtausend schreiten. Genau, im schnellen Schritt. Jawohl, wir haben den Noah verlassen nach seiner Geburt, 1056 nach Adam. Das heißt, wir haben gesehen, 3063 vor Christus, ja, befinden wir uns an dieser Stelle. Und jetzt ist es interessant, wenn wir auch in so einen Stammbaum hineingehen und das so ein bisschen rekonstruieren, was die Bibel uns da manchmal für Geschichten zeichnet. Wenn wir einmal hineinschauen in den Vers 32, dann steht hier was ganz Interessantes. Darf gerne mal jemand lesen. 1. Mose 5, Vers 32.
Und Noah war 500 Jahre alt und Noah zeugte Sem, Ham und Japhet.
Da steckt eine dramatische Geschichte. Hat die jemand gefunden? Die Bibel, das ist echt spannend und schön in der Bibel. Gott hat die Fähigkeit, so auf den Punkt die Dinge zu erzählen. Also ich bringe das nie hin und freue mich immer daran, was da alles in der Bibel entdeckt werden kann und in welche Tiefe das hineingeht. Da steckt eine ganz dramatische Geschichte, nämlich welche? Der hatte 500 Jahre keine Söhne. Und jetzt gehen wir durch diesen Stammbaum, da heißt es mit 65 Jahren, mit 100 Jahren, mit 30 Jahren, was auch immer, aber 500 Jahre keinen Sohn. Was bedeutete das für den Menschen damals? Was bedeutete das? Ja, das, wenn wir den Kontext des Alten Testaments einmal sehen, dann war der Gedanke der Vater lebt weiter durch wen? Durch den Sohn. Und keinen Sohn zu haben, das war wie wenn Gott meinem Leben, jetzt schneidet das ab, wenn Gott beim Pharao die Erstgeburt tötet, was bedeutete das für den Pharao?
Das Ende.
Das ist das Ende. Das ist mein Leben nach dem Tod, das Gott hiermit vernichtet hat. Das ist das Gericht gewesen. Und im Kontext des Alten Testamentes ist es deswegen auch so, wenn wir beispielsweise in die Psalmen schauen, da heißt es, ne, dass der gottesfürchtige Mann, der ist gesegnet, ne, der hat viele Söhne. Ich habe 5 Töchter. Ich freue mich an denen und ich bin genauso, ne, ich bin froh, wir leben nicht mehr im Alten Testament. Ne. Im Neuen Testament macht nicht die Anzahl und das Geschlecht der Kinder den Segen aus, sondern was?
Jesus.
Wenn ich Jesus habe, Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3, dann habe ich in diesem Moment was bekommen?
Neues Leben.
Neues Leben und was noch?
Das Segen.
Die Fülle allen Segens. Wenn ich Jesus habe, bin ich gesegnet. Robert, kann ich dich noch segnen? Nicht nur eigentlich. Du kannst, eigentlich ist so ein Wort, das kann man eigentlich weglassen. Ne? Also, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Ne? Nein! Wenn ich Jesus habe, bin ich gesegnet. Bitte, da steht drin, mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen. Wie lang?
Für immer.
Für immer. Für immer. Für die Ewigkeit. Ich bin für immer in die Fülle des Segens Gottes gestellt. Was ist, wenn ein Christ sündigt? Es ist, dann wäre ich kein Christ, wenn ich nicht glauben würde. Na, richtig? Bleibt dieser Segen auf mir, auch wenn ich gesündigt habe?
Ja,
die Bibel macht das ganz klar. Im Alten Testament, da hat man gewählt zwischen Segen und Fluch. Und es gibt es auch heute immer wieder Ausleger und die, ja, hier, was, du hast gesündigt, aber du bist unter dem Fluch Gottes. Das ist biblisch Blödsinn. Was entsteht dadurch? Was entsteht jetzt? Eine Angst.
Unruhe.
Eine Unruhe. Aber in Jesus bin ich gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen. Das darf ich wissen. Mich kann keiner mehr segnen. Und deswegen schließt Paulus seine Briefe nie mit dem Segen. Ich habe das oft immer wieder erwähnt, das ist mir auch ein ganz wichtiges Thema. Der schließt jeden Brief und befiehlt die Leute der Gnade an, aber nicht dem Segen. Das heißt, dass ich immer tiefer begreife, wie gewaltig Gottes Gnade ist. Aber Segen habe ich alles in Christus. Herrlich. Im Alten Testament finden wir noch ein anderes Umfeld und das ist ganz interessant. Und eben dieser Gedanke verbunden damit, dass es Ausdruck des Segens ist, wenn Gott mir Söhne gibt. Und jetzt habe ich hier einen Noah, und ich habe 500 Jahre keinen Sohn. Und dieser Noah, haben wir vorhin gehört, ist die zweite Person im Alten Testament, über die es heißt, und er wandelte mit Gott. Und jetzt kann man sich vorstellen, was bedeutete das für den Noah? Das war eine gewaltige Prüfung. Und jetzt lebte der Noah in einer Zeit, wo die Leute fröhlich am Sonntagmorgen in die Kirche gingen. In was für einer Zeit lebte der Noah? Bitte? Das war eine böse Zeit, da werden wir gleich hineinschauen. Und jetzt kann man sich das vorstellen, das ist eine böse Zeit. Und da ist der Mann, am Ende ist ja nur noch, das wissen wir ja alle, nur noch Noah mit seiner Familie übrig. Da ist diese böse Zeit und da ist dieser eine Mann, der festhält an Gott. Und genau der hat keinen Sohn. Das erzählt die Bibel alles in diesem einen Halbsatz. Und jetzt stellen wir uns das vor, was das bedeutet hat für den Noah. Das war eine Prüfung. Das war eine Herausforderung. Und das hat ihn am Ende wohin gebracht? Immer näher zu Gott. Wir haben doch vorhin schon gehört, die Wege des Herrn sind lauter Güte und Wahrheit. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und wir finden das immer wieder in der Bibel. Oder? Da ist dieses kleine Mädchen, ne, das entführt wird im Königebuch, oder, von den Assyrern entführt wird. Und dieses Mädchen empfiehlt ja dann dem Naaman, als der an Aussatz erkrankt, zum Elisa zu gehen und sich heilen zu lassen. Und jetzt ist es ja ganz spannend, wie viele Aussätzige sind damals in Israel geheilt worden? Kein einziger. Woher wusste dieses Mädchen, dass der Elisa den Naaman heilen wird? Woher wusste die das? Wie kann das sein? Woher konnte die das nur wissen?
Aus Glauben.
Die musste eine Beziehung zu Gott. Es geht gar nicht anders. Wie kommt die dazu, den Mann, der sie entführt hat, als junges Mädchen? Da hat man Pläne, da hat man Wünsche für sein Leben. Da hat man Träume, man wird heiraten, Familie haben. Und eines Tages sind diese Soldaten da, die einen einfach entführen, weg von den Eltern, weg von zu Hause in ein fremdes Land. Ich weiß nicht, ob ich jemals meine Familie wiedersehe. Und die sitzt nicht da und wünscht ihm den Tod. Sondern die schickt ihn zu dem Elisa und sagt, geh dahin, der kann dir helfen. Was muss dieses Mädchen für eine Beziehung zu Gott gehabt haben? Wo hat die diese Kraft hergenommen, all das zu überwinden, zu vergeben und mit dieser Liebe zu reagieren? Und jetzt stellen wir uns das einmal vor, wie hat es denn damals im Nordreich Israel ausgeschaut? Wie war die Zeit? Völlig gottlos. Das war wirklich gottlos. Und jetzt habe ich da eine Familie, die scheinbar so einen Glauben hat, die kannten den Elisa. Die müssen den gekannt haben. Und dieser Familie wird das Kind geraubt durch die Assyrer. Und da kann man sich vorstellen, was die Leute außenrum geredet haben. Und da kann man sich vorstellen, was die Leute beim Noah geredet haben. Verstehen wir? Das ist eine Herausforderung. Und jetzt habe ich nur noch eine Zuflucht, dem lebendigen Gott. Das war nämlich wirklich eine furchtbare Zeit. Wenn wir einmal hineinschauen, ne? 500 Jahre, Noah ist 1056 geboren, wann hat er dann also seinen ersten Sohn bekommen?
1556.
Dankeschön. Sehr gut, Giuseppe, Mathematik. Na? 1556. Da war die Geburt des ersten Sohnes, wie heißt der? Reingefallen. Dachte ich auch immer. Ganz spannend. Man denkt aus dem Text, es ist der Sem. Aber wenn wir die Geschichte der Sintflut rekonstruieren, der Sem war im zweiten Jahr nach der Sintflut erst 100 Jahre alt. Die Sintflut begann im 600. Jahr Noahs. Das heißt, der Sem ist nicht 1556, sondern 1558 geboren. Der erste Sohn war gar nicht der Sem. Wir wissen nicht, wer der erste Sohn war. Die Bibel sagt es uns nicht. Wir wissen nur eines. Der Sem ist später die Fortsetzung der Linie Noahs. Und wer geht aus dieser Linie hervor?
Jesus.
Warum ist der Sem in dieser Linie? Weil er der Erstgeborene war? Nein. Warum? Warum ist der Sem in dieser Linie? Steht beim Sem nicht drin. Steht beim Noah drin? Weil Gott hat ihn dazu berufen, auserwählt. Das ist die einzigste Erklärung, die die Bibel uns bietet. Das ist Gottes souveräne Entscheidung, den Sem dahinzusetzen. Das ist keine Entscheidung, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Gott hat den Sem in diese Linie gesetzt, um aus ihm den Messias hervorgehen zu lassen. Das ist Gottes souveräne Entscheidung gewesen. Das erkennen wir dann, wenn wir mal wirklich solche Aufstellungen machen. Sem war nicht der erste Sohn. Wir wissen nicht, welcher der erste war. Wir wissen nur, es dauerte 500 Jahre. 500 Jahre, in denen der Noah was gemacht hat? Gewartet auf den Sohn. Und das ist ein Thema. Jetzt haben wir die ersten 1000 Jahre, wo man gewartet hat auf den Sohn. Für den Noah wurde es ein ganz persönliches Thema, dieses Warten auf den Sohn. Wir werden das später auch bei anderen noch erleben, dieses Warten auf den Sohn. Dass endlich der Sohn hervorgeht. Und wovon sollte unser Leben bestimmt sein?
Auf das Warten auf Jesus.
Das Warten auf den Sohn, dass endlich der Sohn hervorgeht aus unserem Leben. Dass der Sohn sichtbar wird, dass Jesus sichtbar wird. Und dann sehe ich das immer wieder im Alten Testament. Wie die Menschen gewartet haben auf den Sohn. Wie sich ihr Leben um den Sohn drehte. Dreht sich mein Leben auch um den Sohn? Tut es das? Geht es mir in meinem Leben nur darum, dass endlich der Sohn sichtbar wird in meinem Leben? Dafür sind wir da, dass Jesus sichtbar wird. Wenn wir mal in diese Zeit hineinschauen, dann gibt uns die Bibel im ersten Buch Mose in Kapitel 6 eine ganz interessante Informationen. Dürfen wir mal lesen? Darf gerne jemand lesen, Kapitel 6, Verse 1 bis 4. Was steht denn über diese Zeit, in der Noah lebte? Darf jemand vorlesen?
Und es geschah, als die Menschen zu mehren begannen, auf der Erde und ihre Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechnen, denn er ist ja nur Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder geboren. Das sind die Helden, die von jeher berühmten Männer gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen.
Dankeschön. Na, man kann auch übersetzen, und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Das war auch für Gott schwer. Ja. Interessant, was erfahren wir über diese Zeit? Was hat der Mensch gemacht? Wir haben ja grundsätzlich diese zwei Linien. Die eine, die von Kain ausgeht und die andere, die über den Seth gekommen ist und von der sich jetzt alle Menschen auf der Erde her ausbreiten vor der Sintflut. Welche Linie hat überhand genommen? Die rote oder die schwarze bei uns im Skript? Die rote. Die rote wurde immer stärker. Und was hat diese rote Linie gemacht? Was steht hier? Was haben die gemacht?
Gemehrt, oder?
Ja, die haben sich gemehrt, aber was haben sie konkret gemacht?
Gott ausgelassen.
Haben Gott ausgelassen? Jesus beschreibt diese Zeit, oder? Die haben geheiratet und verheiratet, gegessen, getrunken und so weiter. Das ist alles nicht sündig, ist alles nicht verboten. Und dann heißt es, und sie achteten es nicht, dass das Gericht kommt. Das heißt, die haben Gott und seinen Plan, seinen Weg, die haben Gottes Wort komplett ausgeblendet. Das war ihnen nichts mehr wert. Es erinnert ein bisschen an die heutige Zeit, wo Gottes Wort den Menschen nichts mehr bedeutet. Wir leben in einem Land, in dem wir Gottes Wort in einer Freiheit und Qualität hatten wie kaum einem anderen dieser Erde. Wir hatten die Reformation, wir hatten so gute und haben so gute Bibelübersetzungen und wir treten Gottes Wort mit Füßen. Und auch wir selber müssen uns fragen, wie viel Zeit verbringe ich denn überhaupt noch mit Gottes Wort? Es gibt so viele Länder, wo ich Gottes Wort nicht mehr frei lesen kann, wo es nur noch unter Strafe und im Verborgenen möglich ist. Lasst uns doch diese Zeit nutzen, Gottes Wort wirklich uns da hinein zu begeben. Das ist immer so schön, wir leben im Allgäu. Und im Allgäu gibt es ein Wappentier. Was ist das Allgäuer Wappentier? Das ist die Milchkuh. Ja? Und die hat eine schöne Angewohnheit. Was macht die Milchkuh, wenn die gegessen hat? Die wiederkäut, die holt das wieder rauf. Verstehen wir? Na, die Maria, als die Worte Jesu hört, heißt es, und sie bewegte es in ihrem Herzen. Ja, verstehen wir, lasst uns doch im geistlichen Sinne Milchkühe sein. Na, die Gottes Wort in sich aufnehmen und immer wieder durchkauen, immer wieder durchdenken. Da einfach wirklich, lasst uns da Zeit mit verbringen, das wirklich zu verdauen, zu verinnerlichen. Noch haben wir es in Freiheit. Wer weiß, was in 10 oder 15 Jahren ist. Wir können die Zeit dann nicht mehr zurückholen. Ich kann euch nur ermutigen, tut das. Vielleicht haben wir es da immer noch in Freiheit. Kann alles sein, wir wissen es nicht. Dann ist es immer noch das Wertvollste, was es gibt. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der einen großen Schatz gefunden hat. Na? Die Menschen damals haben Gottes Wort mit Füßen gedreht. Sie achteten es nicht. Was machen sie stattdessen? Was berichtet dieser Text? Ha. Unzucht, das ist ganz spannend. Mit wem? Mit den Gottessöhnen. Wer sind denn die Gottessöhne? Das ist eine gute Frage, Giuseppe. Dieser Ausdruck kommt nur noch einmal so im Alten Testament vor und bezeichnet Engel. Ganz gibt es ein Engelwesen. Die haben Unzucht getrieben mit Engelwesen. Kann man sich fast nicht vorstellen. Na? Aber das ist eine Logik in diesem Text, die uns deutlich macht, dass es so sein muss. Denn was ging aus dieser Unzuchtsverbindung hervor? Da gingen Riesen hervor, da gingen Helden hervor. Wenn das einfach nur gläubige Menschen gewesen wären, mit denen Ungläubige Unzucht getrieben hätten, wie es manche Ausleger erklären, dann gehen davon keine Riesen und keine Helden hervor.
Eine Frage.
Ja?
Die Riesen sind aber andere, oder? Die Gottessöhne, das sind schon zweierlei, oder?
Das sind Engelwesen.
Genau. Und ja.
Das sind das Ergebnis dieser Verbindung aus diesen Gottessöhnen, also aus diesen Engeln. Richtig, ja, genau. Nephilim heißt es dann hier, ne? Die hier vorgehen. Das heißt, ein Goliath später als Riese, die hatten einen anderen Ursprung. Ne? Die, genau, auf das wolltest du raus, glaube ich. Genau.
Engel waren die
ja?
Engelwesen und Dämonen sind doch geistige Wesen.
Ja, Engelwesen und Dämonen ist prinzipiell das Gleiche und auch nicht. Engel, also von einem Dämon spreche ich dann, wenn ich von gefallenen Engeln spreche. Und genau das sehe ich hier, oder? Engel, die Gottes Plan verlassen haben, die sich in dieser Rebellion des Satan angeschlossen haben.
Ja, aber wie geht der Unzucht zwischen dem Geisteswesen und dem Menschen?
Also, ich kann dir dazu keine biologischen Details nennen. Das Interessante ist, dass diese Themen ja gar nicht nur in der Bibel benannt werden. Wo finde ich genau diese Themen? Genau, also es gibt diese Verbindungen bis heute. Und das Interessante ist, hier ist ja in dieser Verbindung, auch wenn wir müssen das biologisch nicht alles verstehen, oder? Wenn die Bibel berichtet, das hat stattgefunden, dürfen wir es einfach so nehmen. Das Interessante ist, was kommt dabei heraus?
Nichts Schlechtes.
Was steht hier? Was steht hier?
Gigantes.
Da kommen die Helden, die vor all das her waren, Männer von Ruhm gewesen sind. Und jetzt bitte denkt doch mal, die Geschichten kennen wir, woher? Aus der Mythologie, aus der Welt der Sagen, wo es diese Verbindung zwischen Mensch und Göttern gegeben hat und wo die Halbgötter herauskamen, wo die Helden der Vorzeit hervorgegangen sind. Das hat sich in den Sagen gehalten. Bitte, die Sagen haben, damit sehe ich ganz interessant, dass die Bibel, die sagt nicht, dass die Sagen richtig sind, bitte, so möchte ich es nicht verstanden haben, aber da ist ein wahrer Kern dahinter. Es gab definitiv diese Zeit der Verbindung zwischen Engelwesen und Menschen. Auch wenn das für uns schwer vorstellbar ist. Das Interessante ist, in den Augen der Menschen waren das Helden. Wie denkt Gott darüber? Was ist der nächste Vers? Das ist böse in Gottes Augen. Und es ist am Ende nicht entscheidend, wie Menschen über mich denken. Und es ist nie entscheidend, ob das, was ich tue, in den Augen der Menschen gut gesehen wird. Am Ende ist entscheidend, wie sieht das, was ich tue, aus in den Augen Gottes. Das ist der entscheidende Punkt meines Lebens. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war. Das heißt, in diese Zeit, in der Noah nun lebt, ja, trifft Gott eine Entscheidung, nämlich welche? Ja, so kann es nicht weitergehen. Er begrenzt die Lebenszeit auf 120 Jahre. Na? Das ist die Vorbereitungszeit auf was? Auf
das Schiff.
Auf das Schiff, auf die Sintflut. Jetzt haben wir, wenn wir den Text weiterlesen, die Sintflut ist im 600. Lebensjahr Noahs. Also wann findet die Sintflut statt?
1656.
Ja, auf meinem Skript endet die rote Linie. Da findet die Sintflut statt. Jetzt rechnen wir 120 Jahre zurück. 1656. Wann kommt diese Ankündigung Gottes also an den Noah? 1536. Na, ist nicht ganz maßstabsgetreu. Aber ich sehe was ganz Entscheidendes. Was hatte der Noah zu dem Zeitpunkt immer noch nicht?
Keinen Sohn.
Die Ankündigung zum Bau des Gerichtes, na, liegt sogar noch vor der Geburt seines ersten Sohnes. In unseren Kinderbüchern wird es ja schön dargestellt, wie der Noah mit seinen Söhnen fleißig an die Arbeit geht. Tatsächlich ging der Noah wohl zuallererst ganz allein an die Arbeit. Und jetzt kann man sich vorstellen, na, da baut einer ein Schiff auf dem Land. Und das ist nicht nur ein Schiff, also das ist ein riesen Kahn gewesen. Na, da kann man sich vorstellen, der wurde der Noah schnell zur Sensation. Na. Der hat echt einen Vogel. Der hat ein Rad ab, der Mann. Na. Und der Noah wird zum Prediger, so heißt es im Petrusbrief, der Gerechtigkeit. Der predigt. Und er predigt nicht nur durch Wort, sondern vor allem durch seine Tat. Was hat der Noah wieder? Nur einfach
Glauben.
Eine Verheißung. Es wird kommen. Und er glaubt Gott. Und um ihn herum glaubt es niemand. Aber jetzt passiert ein Wunder. Jetzt passiert ein Wunder. Da ist ein Noah, da ist seine Frau, vielleicht war die auch schon gläubig, die Bibel erzählt uns davon nichts an diesem Zeitpunkt. Was aber geschieht? Der Noah bekommt jetzt in der Folge 3 Söhne. Und was finden diese 3 Söhne? Die finden 3 Frauen, mitten in all diesem Chaos, die mit ihnen diesen Weg gehen. Und das ist für mich immer ein gewaltiges Wunder. Und das ist für uns eine große Ermutigung. Auch wenn außenrum keiner mehr dran zu glauben scheint, wir dürfen einfach getrost vorwärts gehen. Selbst in dieser Zeit, und die war noch schlimmer, kamen Menschen zum Glauben. Die Kinder waren dabei. Die Frauen der Kinder waren dabei. Ist das nicht eine gewaltige Ermutigung auch für uns? Nun kam die Sintflut. Ja, wir könnten jetzt diesen ganzen Stammbaum um den Noah herum rekonstruieren. Dafür fehlt uns heute Morgen die Zeit. Wir wollen ja vorwärts schreiten. Wie lange dauerte die Sintflut?
40 Jahre.
40 Jahre? Wie lang? Wie lange dauerte die Sintflut?
40 Tage, 40 Nächte.
40 Tage, 40 Nächte? Wie lang dauerte die Sintflut? Ein Jahr. Spannend. Von 40 Tagen bis zu einem Jahr haben wir alles. Wir sind immer noch nicht am Ziel. Wie lange dauerte die Sintflut? Also mit der gesamten Zeit, die Noah in der Arche war. Der war ja eine Woche vorher schon drin.
50 Tage?
Bitte?
150 Tage?
Nein. 378 Tage waren es in Summe. Ja? Mit der ganzen Zeit, die Noah in der Arche war. 378 Tage. Also ein bisschen über ein Jahr war die gesamte Zeitspanne in Sintflut. Und da kann man auch eine ganz spannende Chronologie erstellen. Und dabei findet man zum Beispiel immer wieder, ich habe gesagt, die ganze Bibel zeugt von Jesus, finden wir ganz interessante Zusammenhänge. An welchem Tag lief denn die Arche auf den Ararat auf? Weiß das jemand? Steht drin. Es war der 17. Tag des 7. Monats. Und jetzt haben die Juden einen Kalender. Die haben 2 Kalender. Die haben ihren eigentlichen, ursprünglichen, und die haben einen zweiten. Wann startet der zweite? Wer hat den zweiten Kalender eingerichtet? Wer hat den zweiten Kalender eingerichtet? Gott beim Auszug aus Ägypten, als er sagt, das soll euch der Anfang der Monate sein. Und dadurch hat eine Verschiebung stattgefunden. Die jüdischen Feste orientieren sich alle, also die biblischen Feste, an diesem von Gott eingeführten Kalender. Und er ist um 7 Monate verschoben. Das ist spannend. Noah läuft am 17.07. auf dem Gebirge Ararat. Jetzt rechne ich 7 Monate zurück, dann ist es nicht der 17.07., sondern der 17.01. Und das ist der Auferstehungstag Jesu Christi. Das ist biblische Chronologie. Ja? Was weiß Noah an diesem Tag, als die Arche auf dem Ararat aufläuft? Was weiß er in diesem Moment? Warum ist das deckungsgleich mit dem Auferstehungstag Jesu? Es gibt neues Leben, das Gericht ist vorbei, oder? Die Arche steht still. Es wird noch brauchen, bis ich da rausgehen kann, ne? Aber die Arche steht still, das Gericht ist zu Ende. Was weiß ich mit der Auferstehung Jesu? Das Gericht ist vorbei. Neues Leben ist möglich. Wunderbar. Ja? Also, sehen wir, biblische Chronologie bringt manche spannende Details ans Licht. Nun geht es nach der Sintflut weiter. Die Linie des Kain ist erst einmal ausgelöscht. Wie geht es mit der oberen Linie weiter? Wie heißen die Söhne des Noah? Haben wir schon gehabt? Sem, Ham und Japhet. Ganz genau. Und die verbreiten sich mit ihren Familien jetzt über die Erde. Und wir werden heute auf die Linie des Sem in der weiteren Folge schwerpunktmäßig blicken, aber wir haben immer wieder Überschneidungen auch mit dem, was aus den anderen Linien hervorgeht. Wenn wir nun auf diese Linien mal nicht das Sem blicken, sondern auf die Linie des Ham und gehen mal in 1. Mose Kapitel 10 ab dem Vers 6. Darf mal jemand lesen bis zum Vers 10? 1. Mose 10, 6 bis 10. Darf gerne jemand vorlesen? 1. Mose 10, 6 bis 10.
Die Söhne Hams, Busch, Mithraim, Hut und Kanaan. Und die Söhne von Busch, Seban, Avila, Zachta, Ragman und Zabdeka. Und die Söhne von Ragman, Zabaoth, Dedan. Busch zeugte den Nimrod, der fing an, ein Mächtiger auf der Erde zu sein, und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reichs war Babel, Erech, Akkad und Kalim, im Land Schinar.
Super. Dann gerne noch Kapitel 11, die Verse 1 bis 4.
Alle Welt hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Schinar und wohnten dort. Und sie sagten zueinander, Urlaub, lasst uns Ziegel streichen und Hack. Und sie nahmen Ziegel aus Stein und Erdharz als Mörtel und sagten, Wollauf, lass uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen. Sonst werden wir über die ganze Erde zerstreuen.
Wunderbar. Was ist das nächste große Ereignis nach der Flut? Der Turmbau zu Babel. Sehr gut. Ich setze den Ball hier rein. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Was erfahren wir denn über den Turmbau zu Babel in diesen kurzen 2 Abschnitten, die wir gelesen haben? Bloß ganz kurz zusammengefasst. Wir erfahren ein paar interessante Details.
Die Menschen wollen sein wie Gott, sie wollen zum
Ja, die wollen einen Turm bauen bis in den Himmel. Das heißt, hinter der Stadt Babel und diesem Turm stand im Grundsatz der Gedanke, wir wollen zusammenbleiben. Das war das eine, da kommen wir gleich noch drauf. Und der andere Gedanke, bis in den Himmel, wir wollen aus eigener Kraft bis in den Himmel kommen. Na, am Ende der Zeit, wenn wir in die Offenbarung blicken, dann ist der große Gegenspieler auf dem religiösen Ebene die Hure Babylon. Was ist der Grundgedanke von Babel? Aus eigener Kraft in den Himmel, aus eigener Kraft gerecht zu werden. Das ist Babel in seinem System. Und dieses System finde ich wieder, Babel ist der Ursprung aller Religionen dieser Welt. Denn diesen Gedanken finde ich in jeder Religion dieser Welt wieder. Aus eigener Kraft will ich gerecht werden vor Gott. Manche Religionen haben Gottheiten völlig aufgelöst, wenn wir an den Buddhismus denken, das ist eine Religion völlig ohne Götter. Ne? Aber am Ende ist auch da, mein Ziel zu erreichen, liegt an meiner eigenen Anstrengung. Und solche Religionen können sich auch sehr fromm tarnen, wenn wir durch die Kirchengeschichte gehen, bis in die heutige Zeit hinein. Das ist Babel. Das ist ganz interessant. Was erfahren wir noch über Babel? Du hast gesagt, nicht zerstreuen. Was war der Auftrag Gottes nach der Sintflut? Sie sollen die ganze Erde bedecken. Sie sollen sich ausbreiten über das. Sehr gut. Na, das war genau der Gedanke Gottes. Und in Babel sagt, wir bauen uns eine Stadt und einen Turm, damit wir zusammenbleiben. Das heißt, was ist das mit Blick auf Gottes Befehl? Was ist das? Ungehorsam, das ist Rebellion gegen Gott. Wer hat Babel gegründet? Haben wir auch erfahren. Nimrod. Na? Das heißt, das war die erste, er hat noch mehrere Städte gegründet. Spannend ist, bis zu diesem Punkt in der Bibel haben Städte immer einen negativen Beigeschmack. Denkt man an die erste Stadt, Henoch, Kain, jetzt wieder. Na? Wir sind nach der Sintflut, die Menschen sollen sich ausbreiten und der Nimrod sorgt dafür, dass sie stattdessen Städte bauen und zusammenbleiben. Und das ist bis heute so geblieben, dass die Sünde in den Städten am rasantesten fortschreitet, in der Anonymität der großen Städte. Das ist interessant. Ja? Interessant wird es, wenn Gott kommt mit dem neuen Jerusalem. Dann haben wir eine heilige Stadt. Aber hierher zurück, Nimrod, das war der Anführer. Und Nimrod bedeutet übersetzt aufs Deutsche Empörer. Das ist ganz interessant. Nimrod bedeutet Empörer. Und was bringt er? Er bringt Empörung gegen Gottes Befehle, gegen Gottes Willen. Die Menschheit empört sich gegen Gott. Und sie beginnen diesen Turmbau zu Babel. Was würdet ihr denken? Da steht ja keine Zeit drin, aber die Bibel gibt uns wieder eine Abschätzung. Wie lang von der Sintflut braucht es in etwa, bis der Turm zu Babel gebaut wird? Ganz grob. Schaut mal hier herein, in Kapitel 10, Abvers 6. Wie kann man das abschätzen? Du bist bei 120 Jahren, da bist du gar nicht ganz schlecht. Wie kommst du auf die 120? Ah, genau. Das ist der Blick vor der Sintflut, dieser Abschnitt vor der Sintflut. Und trotzdem liegst du nicht schlecht mit deinen 120 Jahren. Was sehen wir da? Schaut mal hinein. Was könnten wir ableiten, mindestens? Da habe ich die Söhne Hams und aus dem Ham geht hervor der Kusch und aus dem Kusch geht hervor der Nimrod. Wie viele Generationen?
Drei.
Und der Ham war ja schon erwachsen, der ist ja schon vor der Sintflut gezeugt worden. Ne? Das heißt, im Summe sind wir bei 2 Generationen. Jetzt haben die noch ein bisschen länger gelebt, wir könnten nachher in den Stammbaum Sems, da sind die Jahre, aber die wurden jetzt kürzer. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, die haben ihre Kinder schon mit 30 Jahren in etwa gezeugt dann, nach der Sintflut. Das ist das, was aus dem Stammbaum Sems hervorgeht. Das heißt, wir reden hier über einen Zeitraum von vielleicht 100 Jahren, wahrscheinlich sogar unter 100. Das ist verrückt, oder? Das heißt, wenn die Sintflut 1656 war, dann kann ich hier schreiben, circa 1750. Ja? Ganz grob. Haben wir 100 Jahre. Bisschen plus minus. Bloß als Orientierung, in diesem Zeitraum bewegen wir uns. Das heißt, was ist passiert? Was ist passiert in dieser Zeit? Der Mensch hat sich schon wieder ganz, ganz schnell von Gott entfernt. Das dauert wahrscheinlich keine 100 Jahre. Ja?
Das ist ja bei Mose zu sehen, der Sohn oder dann die Nachkommen, die hat auch, weil er dann abgleichen wird.
Sehr gut. Wir werden das heute auch noch sehen im dritten Jahrtausend. Na, wenn man denkt, wie viele Jahre meint ihr, dass Israel Ruhe hatte, nachdem sie in Kanaan eingezogen waren, bis Kushan Rishathaim kam als erster Feind, der Israel überwältigt hat aufgrund ihres Götzendienstes. Was meint ihr, wie viele Jahre das waren? Das kann man genau nachrechnen anhand der Bibel. Was meint ihr? Wie viele Jahre brauchte es, nachdem Israel das Land Kanaan erobert hatte? 7 Jahre waren die Kämpfe, das kann man auch nachrechnen anhand der Bibel. Wie viele Jahre Ruhe hatten sie, bis Kushan Rishathaim kam? Das heißt, wie viele Jahre, in denen der Abfall stattgefunden hat? Habt ihr eine Idee? 50? Mehr, weniger? Hat jemand was anderes zu bieten? Bitte?
40 vielleicht.
Ich habe es akustisch nicht. 40?
20.
20?
2.
2, oh ja, Giuseppe. Also, du gefällst mir. Ja? Tatsächlich bist du fast am nächsten dran, aber nicht ganz. 20 liegt ein Ticken näher. 13 Jahre. Es waren nur 13 Jahre. Dann war alles vergessen und alles dahin. Und da merke ich, gell, warum bleibt der Mensch an Gott? Warum bleibe ich an ihm? Weil er mich hält. Ich wäre weg. Psalm 73. Und dennoch bleibe ich stets an dir, weil ich mich so anstrenge und so bemühe. Denn du hältst mich. Das ist der springende Punkt. Er hält mich. Und da können wir nur noch auf die Knie gehen und Gott danken, dass er uns hält. Sonst wären wir nämlich haltlos in dieser Welt. Das sehen wir in der Bibel immer wieder. Und es ist schockierend. Es dauert vielleicht 100 Jahre. Dann haben wir schon den Turm zu Babel. Nimrod, na, dieser gewaltige Jäger, ne, ist auch interessant. Und da sieht man wieder etwas davon. Wie wird er hier noch genannt? Kusch zeugte Nimrod, der fing an ein. Was steht in euren Bibeln? Vers 8. Ein Mächtiger zu sein auf der Erde oder ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Was war dieser Nimrod wieder? Was war das für ein Typ Mensch? Ach, an wen erinnert er uns? An den Lammich. Ja, da haben wir wieder so einen Typ. Und die Menschheit, was macht die mit solchen Typen? Die verehrt solche Typen. Die hat diese Riesen verehrt vor der Flut, oder? Die fanden den Lammich wahrscheinlich ganz toll. Und die finden einen Nimrod gewaltig toll. Und so kann der sein Reich aufbauen, kann Städte gründen und die Menschen fallen ihm zu Füßen. Und was macht so ein Gewaltiger noch? Was ist der hier? Er ist ein Gewaltiger, und zwar was? Ein Gewaltiger?
Jäger.
Nun, was wird er wahrscheinlich gejagt haben, wenn er ein Gewaltherrscher war?
Auch andere Menschen,
mit Sicherheit. Und ich erlebe etwas von diesem kompletten Zerfall innerhalb von 100 Jahren. Der Mensch ohne Gott wird... Ja, der ist gottlos.
Zerstörerisch.
Zerstörerisch. Da gibt es ein schönes Sprichwort. Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Der Mensch ohne Gott wird zum Tier. Und jetzt ist es interessant. Der Mensch ohne Gott wird zum Tier. Wo kommt Jesus Christus hin, als er kommt, als Kind, in Bethlehem? Im Stall. Und zwar wo im Stall? Wo liegt das Brot des Lebens? Für wen war die gedacht?
Für die Tiere.
Der Mensch ohne Gott wird zum Tier und das Brot des Lebens, das in diese Welt kommt, legt sich in die Futterkrippe der Tiere.
Ja? Ich habe eine Frage.
Ja. Ja, ich würde das so verstehen. Also nicht, dass Gott es gebilligt hat, sondern es war Gott bekannt, oder? Vor dem Herrn, genau. Ja? Das heißt, Gott hat das registriert, oder? Und das darf uns wiederum ein großer Trost sein. Gott sieht auch die Mächtigen dieser Erde, die sich vielleicht hier aufführen können und verhalten können und einen damit auch manchmal in Situationen bringen, wo man ohnmächtig daneben steht, Zähne knirschen. Und ich darf wissen, am Ende ist da ein gerechter Richter. Na, in dem Lied vom Theo Lehmann, und das ist ja unter genau diesem Eindruck entstanden, der hat ja in der DDR gelebt, da heißt es ja auch, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, im sichersten Standpunkt der Welt. Und das darf unser ganz großer Trost sein. In dieser Welt haben wir Nimrods, da haben wir Lammichs. Aber Gott weiß darum und er kommt am Ende ans Ziel. Ja? Wir haben den Nimrod. Wie geht's denn dann weiter nach dem Nimrod? Babel, wir haben diese Sprachenverwirrung, die Zerstreuung. Wie geht's in der Linie des Sem weiter? Wenn wir mal hineinschauen, Kapitel 11. Und wir haben gesagt, da haben wir wieder, kann mal jemand vorlesen, Kapitel 11, Verse 10 bis 26. Die sind schnell gelesen. Wie geht es jetzt weiter? Auf der einen Seite dieser Abfall, Auf der anderen Seite wollen wir sehen, was tut Gott und wie lebt der Glaube weiter. Kapitel 11, Abvers 10, darf mal jemand vorlesen? Danke. Willst du noch die Verse 27 bis 32 dazu lesen, nur damit wir den Abschnitt kurz haben? Jawohl. Das ist der Stammbaum von Seth bis auf wen? Bis zu Abraham. Warum ist der Stammbaum so wichtig? Was geschieht hier? Wir hatten am Ende des ersten Jahrtausends den Noah gesehen, na, diese besondere Rolle, der wandelt mit Gott, der am Ende auch durch die Flut hindurch gerettet wird und der damit auch diese Linie des Seth, na, durch die Flutzeit hindurch weiterführt, dass sie jetzt fortgesetzt werden kann und damit am Ende überhaupt wer kommen kann?
Abraham, oder?
Ja, und ganz am Ende?
Jesus.
Verstehen wir? Das war wie ein Angriff des Satan, der das Erlösungswerk Gottes korrumpieren wollte, der das vernichten wollte. Aber er hat es nicht geschafft. Wie viele Menschen waren am Ende noch übrig?
Acht.
Ja? Warum acht?
Neuanfang.
Wenn wir die Bibel studieren, die 8 ist die Zahl des Neuanfangs. Ja? Ganz spannend. Wenn ich den Namen Jesus auf Griechisch schreibe und den Zahlenwert, jeder Buchstabe den Zahlenwert berechne, komme ich auf 888. Und Jesus sitzt auf dem Thron und sagt, siehe, ich mache alles neu. Ja? Also, da gäbe es viele Zusammenhänge, das ist ganz spannend. Also, wenn wir jetzt also hier diesen Stammbaum haben, diesen Beginn, Noah kommt durch die Flut und jetzt geht es weiter mit Sem. Diese Linie wird fortgesetzt und das Ziel ist der Erlöser. Was ist jetzt der große Unterschied mit Abraham? Was beginnt mit Abraham? Ein Henoch, was steht über ihn?
Aus Abraham wird ein Volk gemacht sein.
Jawohl, sehr gut. Na, Henoch wandelte mit Gott. Noah wandelte mit Gott. Das waren einzelne Personen, die mit Gott wandelten. Aber mit Abraham beginnt Gott jetzt etwas ganz Neues. Ja, aber eine Freundschaft und er beginnt sein Volk. Israel zu gründen. Das ist der Beginn Israels. Der Watchman Nee hat es mal gesagt, hier beginnt das Wiedererlangungswerk Gottes. Das ist der Plan. Ich gründe mit Abraham mein Volk. Ich rufe den heraus aus den Völkern. Bisher hatte ich Einzelne, die mit Gott gelebt haben. Abraham, der wird herausgerufen aus den Völkern und in ein neues Land gebracht. Und Gott gründet ein Volk. Und aus diesem Volk wird der Messias kommen. Die Hoffnung lebt weiter. Jetzt ist es spannend. Wenn wir diese Zahlen rechnen, dann haben wir das Jahr, wenn wir bis zum Terach mal rechnen würden. Der Terach wird geboren im Jahre 1878. Und dann haben wir in diesem Text wieder eine ganz dramatische Geschichte erzählt bekommen. Was geschieht mit dem Terach? Was geschieht mit dem Terach? Das ist eine ganz dramatische Geschichte, die uns der Text vor Augen gehalten hat. Der Terach zieht aus, aber bloß wohin? Bis wohin geht der Terach bei seinem Auszug? Bitte?
Nach Haran.
Bis nach Haran. Warum geht er nur bis nach Haran? Das ist eine Geschichte erzählt. Was passiert in der Familie des Terach? Vers 26, Vers 30.
Sein Sohn stirbt
vor seinem Angesicht. Und wie heißt der Sohn? Wie heißt der Sohn, der stirbt? Haran. Der Abraham wird in der Folge gerufen nach Kanaan und zieht los und der Terach zieht mit, aber der kommt nur bis wohin? Bis nach Haran. Und dort bleibt er. Warum? Das ist doch kein Zufall. Der Sohn heißt Haran, die Stadt heißt Haran. Was drückt der Terach aus? Haran heißt übrigens Weg. Der ist nie ans Ziel gekommen. Heute reden die Leute immer, der Weg ist das Ziel. Das ist völliger Blödsinn. Dann bin ich immer unterwegs, dann komme ich nie zur Ruhe. Der Weg ist nicht das Ziel. Ich muss ans Ziel kommen. Also in dem Sinne, Jesus ist der Weg. Da ist es der Ziel, jawohl. Aber wir versteht, was ich meine. Der Haran heißt Weg. Der Terach verliert seinen Sohn. Der stirbt, heißt es hier, vor seinem Angesicht. Was gibt es für Eltern Schlimmeres, als dass die eigenen Kinder vor ihren Augen sterben? Und der Terach kommt sein Leben lang nie mehr über diese Sache hinweg. Am Ende bleibt er in der Stadt hängen, die genauso heißt wie sein Sohn. Und woran hindert ihn das? Woran hindert ihn das?
Am Weitergehen,
was erlebt er nie, was findet, wo kommt er niemals hin?
Ans Ziel.
Und da gibt es Menschen, die bleiben über den schweren Schlägen, die gibt es in unser aller Leben. Und die können wirklich schwer sein. Aber es ist wichtig, dass wir nicht hängen bleiben an dieser Stelle. Und ich darf in Jesus den finden, der mir die Kraft schenkt, auch das wieder hinter mir zu lassen und vorwärts zu gehen. Das heißt nicht, dass ich da keine Trauer mehr empfinde. Der Wilhelm Busch hat es mal sehr schön ausgedrückt, mit dem Blick auf den Tod seiner Söhne, der hat ja alle seine Söhne verloren. Er hatte so eine Freude an Jesus, aber auf der anderen Seite hat er ganz klar gesagt, das schmerzt ihn bis heute und das hat er kurz vor seinem Tod gesagt, das bleibt. Diese Lücke bleibt. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Aber ich darf trotzdem erleben, wie Jesus weiterführt. Der Terach bleibt zurück auf halbem Weg in Haran und hängt am Tod seines Sohnes Haran. Das ist wie ein Bild. Das ist ganz interessant. Was passiert noch in dieser Familie? Das war nicht der einzigste Schicksalsschlag. Was passiert noch? Das war wirklich eine gebeutelte Familie. Die Sarai bekommt kein Kind. Jetzt haben wir wieder was für eine Situation, Udo?
Hoffnungslos.
Warum? Was fehlt? Der Sohn. Und das war wie ein Gericht in der damaligen Zeit. Denken wir nochmal zurück, das ist der Kontext, in dem wir uns befinden, den die Bibel malt um diesen Gedanken des Sohnes. Jetzt habe ich den Sohn, der stirbt, und ich habe den Sohn, der nicht kommt. Wir sind eine Familie, die ist
verloren.
Ja, verflucht. Wir sind verflucht. Und jetzt ist es interessant, so ein Gedanke, wo stellt mich der hinein? In eine totale Finsternis. Und was werden die jetzt gemacht haben? Was Josua 24 sagt uns, was waren der Terach und der Abraham und all diese Leute waren? Götzendiener. Welche Götzen haben denn die da angebetet?
Mondgott.
Jawohl. Ur, na, dieser Name Ur heißt Mondstadt. Die haben den Mondgott verehrt. Und jetzt habe ich mir oft vorgestellt, wie mag diese Familie gefleht haben zu den Göttern. Na, der Mondgott, wann kann ich den denn in besonderer Weise verehren? Ah, in der Nacht. Verstehen wir? Die waren bildlich wirklich in die Nacht hineingestellt. Warum macht Gott das denn? Warum lässt Gott so viel Leid in dieser Familie zu? Was haben der Abraham und der Terach und die anderen Familienmitglieder erlebt?
Der Mond hilft nicht.
Der Mond hilft nicht. Unsere Götter sind tot. Und jetzt stellt euch diese Situation vor, als Gott in das Leben des Abraham hineinspricht. Da ist ein Gott, der lebt, der spricht. Da habe ich mir oft gefragt, das muss so gewaltig gewesen sein, dieser Unterschied zwischen diesen Göttern, die tot waren, die nicht helfen konnten, die einen nur noch tiefer in die Nacht hineingeführt haben. Und jetzt spricht plötzlich aus heiterem Himmel, der Abraham hat Gott nicht gesucht. Da steht im Josua, die waren Götzendiener. Das ist wieder Gottes? Ja, ist Gottes freie Entscheidung. Aber ich muss darauf mit Glauben reagieren. Er ruft übrigens jeden Menschen, auch das macht die Bibel klar. Gell? Und er spricht Gott plötzlich mitten hinein. Und was verheißt er dem Abraham? Was verheißt er dem Abraham?
Nachkommenschaft.
Er verheißt ihm einen Sohn. Da ist der Gott, der wirklich Leben geben kann. Ne? Was der Abraham bis zu dem Zeitpunkt geglaubt oder nicht geglaubt hat, weiß ich nicht. Sagt die Bibel uns nichts darüber. Aber wir begreifen, wie Gott diesen Glauben wieder anfacht, indem er hineinspricht in dieses Leben und sich als den Gott präsentiert, der allein Leben schenken kann. Und jetzt haben wir hier einen ganz entscheidenden Punkt auch in unserer Chronologie erreicht. Und übrigens auch in unserem Weg zum Mittagessen. Ja? Der Terach ist 1878 geboren. Wann wurde denn der Abraham geboren? Habt ihr aufgepasst im Text? 1948. Das könnte man meinen. Wie kommst du da drauf? 70 plus. Tatsächlich ist das falsch. Schaut mal in den Vers 4 von Kapitel 12. Als der Abraham nach Kanaan loszieht, ist er wie alt?
75 Jahre.
Wann ist er losgezogen? Als der Terach gestorben ist. Wie alt war Terach nach unserem Text, als er starb? Vers 32. 205. Wann ist also, in welchem Alter hat Terach den Abraham geboren? Nicht mit 70, sondern 205 minus 75, das kriegen wir doch noch hin. Mit 130, ganz genau. Na, das, mit 70 hat er den ersten Sohn bekommen. Der Abraham steht als erster in der Kette. Warum? Weil er der Wichtigste ist. Na, mit dem geht die Linie weiter, aber er war nicht der erste Sohn. Wieder genau diese Konstellation, oder? Das ist Gottes Erwählung. Er entscheidet sich für den Abraham, um die Linie fortzusetzen. Das ist keine Entscheidung, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Das ist Gottes Erwählung hinein in seinen Heilsplan. Ja? 130, damit wird der Abraham geboren. 1878 plus 130. Kriegen wir das hin? Sonst gibt es kein Mittagessen. Das ist die Aufgabe. 2008. Danke. Du darfst als erstes essen. Das ist die Geburt vom damals noch Abraham. Und damit machen wir nach der Pause weiter. Wir haben jetzt Mittagessen.